SWR 2 Zeitgenossen.
Wir sind heute mit SWR 2 Zeitgenossen zu Gast auf der Art Karlsruhe. Lichtplaner Thorsten Braun sitzt neben mir auf der Bühne in Halle 4. Herr Braun, bevor wir darüber sprechen, an welchen spannenden Projekten Sie beteiligt sind oder in der Vergangenheit beteiligt waren, die Frage, wenn Sie sich nicht mit Lichtkunst befassen, welche Art von Kunst spricht Sie an? Hier auf der Art ist ja vor allem zeitgenössische Kunst zu sehen. Ist das was, mit dem Sie auch was anfangen können?
Nee, an sich gar nicht so viel. Also ich gucke an sich Kunst ganz gern, aber ich habe da nicht so ein Wissensbedürfnis. Das kommt auf mich zu und dann schaut man sich das an und dann macht man sich seine Gedanken dazu.
Die Lichtkunst, an der Sie ja beteiligt sind, ist eine eigenständige Kunstgattung, die vor allem in Installationen oder Skulpturen zu finden ist. Gibt es Lichtkunst, Herr Braun, seitdem es künstliches Licht gibt? Oder ist die erst später von Künstlerinnen und Künstlern gefunden worden, die Lichtkunst?
Also Lichtkunst gibt es ja im Grunde genommen schon, seit es Menschen gibt, die sich irgendwie mit Tageslicht auseinandersetzen. Also es gibt ja viele, viele Beispiele, wie man mit Tageslicht etwas Künstliches oder Kunsthaftes erschafft. Und das hat an sich gar nichts mit dem elektrischen Licht im Grunde genommen zu tun. Das gibt es schon ganz, ganz lange, dass man Licht- und Schattenbilder erzeugt. Das ist nichts Neues.
Ah, ich dachte, das sei mit der Elektrik erst gekommen.
Nein, das ist ein Irrglaube, das stimmt nicht. Aha.
Trotzdem, Lichtkunst braucht als wesentliches Merkmal natürlich auch die Dunkelheit, oder?
Ja, das bedingt sich ja. Mhm. Nicht? Also ein Künstler will ja mit seiner Kunst etwas erzeugen. Und Licht ohne Schatten gibt es nun mal nicht. Auch gibt es das Licht ohne Auge nicht. Also das Auge definiert Licht, also die Leistungsfähigkeit des Auges definiert Licht. Also das Licht für eine Libelle unterscheidet sich von dem Licht, was für uns Menschen eben halt ist. Und alles, was mit Licht zu tun hat, eben halt zutiefst menschlich. Und es ist dann eben halt die Frage, was ist Wahrnehmung? Das heißt, was bewerten wir? Oder was ist nur Empfindung? Was ist praktisch die Blaupause für die Wahrnehmung? Und wenn man das sauber auseinanderhalten kann, kann man schon das einige andere Schöne machen, auch als Nicht-Künstler.
Was ist denn für Sie das perfekte Licht?
Das perfekte Licht hat erstmal eine perfekte Farbwiedergabe. Weil nur eine perfekte Farbwiedergabe macht es möglich, die Umwelt so zu zeigen, wie sie tatsächlich ist. Viele denken ja, dass das farbige Licht so wahnsinnig perfekt ist. Aber an sich ist es fürs Auge wahnsinnig langweilig, weil ich mit farbigem Licht, also stellen wir uns vor, wir würden diese Halle jetzt in Blau beleuchten, würden wir diese ganzen Kontraste, die wir jetzt noch sehen, gelb, schwarz, unsere Kleidung, ihr violettes Kleid, würden dann zu einer Nuance von Blau reduziert werden. Man hat ja nur noch verschiedene Blautöne. Es wäre zutiefst langweilig. So aufregend das vielleicht ist, als Besucher in eine blaue Halle zu kommen, spätestens nach 2-3 Minuten wird das tief langweilig. Und darum ist das perfekte Licht, erstmal von der Voraussetzung her, hat es eine sehr, sehr gute Farbwiedergabe. Das heißt, es ist eine Vollspektrumlampe, wie die Sonne letztendlich eben halt auch. Auch die ist eine Vollspektrumlampe. Und dass man dann diese Vollspektrumlampen reduziert auf das, was einem wichtig ist. Also, dass man sich eben dann die Komponenten herausholt und dann Gewichtungen eben halt trifft. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel so eine Halle gemütlich machen möchte, dann könnte man jetzt das Holzdach mit einem warmen Tonlicht beleuchten. Und schon wäre hier ein ganz anderer psychologischer Komfort in der Halle drin, als es jetzt eben halt ist.
Also Licht beeinflusst unsere Wahrnehmung ganz entscheidend, oder?
Die Wahrnehmung ist Licht. Mhm. Nicht? Das ist so die, und wie man das Licht dann zusammenstellt, das kann man dann so nuancieren, wenn man es dann kann oder auch will, dass sich dann gewisse Wahrnehmungen einstellen oder Basisempfindungen einstellen, die einen dann offen machen für Erfahrungen. Aber man muss ganz sauber auseinanderhalten, eine Wahrnehmung ist immer eine Bewertung. Die findet immer statt, die ist immer automatisch. Da kann ich mich nicht gegen wehren, dass wenn ich hier sitze oder Sie hier sitzen, dass das Volk uns bewertet. Aber was eben halt ein Lichtdesigner machen kann, dass ihr Kleid gut zur Wirkung kommt, dass mein Kopf nicht ganz so rot ist, das kriegt man hin.
Mit Volk waren Sie gemeint, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind, Thorsten Braun, weltweit für die Koordination und Umsetzung der Kunstprojekte von James Turrell.
Das stimmt nicht ganz.
Nein?
Da gibt es noch andere.
Da gibt es noch andere, aber Sie sind einer derjenigen, die viele Projekte mit ihm realisieren. Genau. für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Namen James Turrell vielleicht nicht gerade so parat haben, das ist ein amerikanischer Landart- und Lichtkünstler, der spektakuläre Projekte auf der ganzen Welt umsetzt. Wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit mit James Turrell?
Das ist einfach erklärt, weil mein früherer Chef, der Jörg Zumthobel, ist einer seiner ersten Sammler gewesen. Und als dann die Expo 2000 in Hannover war, war dort koordinierte Zusammenarbeit zwischen Zumthobel und der Bertelsmann AG. Und das habe ich damals gemacht. Also ich habe damals dieses Lichtprojekt, Planet M hieß es eben halt dann, realisiert. Und da war James eben halt, war dort federführend für das äußere Erscheinungsbild.
Er macht spektakuläre Dinge, hat in Amerika einen Krater erworben und unterirdisch umgebaut und mit Lichtprojekten versehen. Was fasziniert Sie an seiner künstlerischen Arbeit?
Also ich war damals fasziniert, ich habe ja Psychologie studiert. Also das ist eine, ich bin kein Techniker, ich habe immer noch gern mit dem Märklin-Baukasten gebastelt. Und wir haben uns in der Psychologie von den Gestaltpsychologen zum Beispiel das Ganzfeld gehabt. Das Ganzfeld ist ein unstrukturiertes Wahrnehmungsfeld, wo man eben nichts sieht. Man sieht nur, dass man sieht, aber man sieht nichts. Und das sind natürlich so Dinge, die sind so ein bisschen abstrakt. Und ich habe meine Diplomarbeit damals über Lichtfarbenwahrnehmung in einem Ganzfeld gemacht. Das heißt, wir haben uns eine Kuppel gebaut aus Pappmaché mit 6 Meter Durchmesser, Versuchspersonen da hineingeschoben, wie Max und Moritz bei Müller, als es dem Ende entgegenging. Und dann hat man Licht in dieses Feld hineingespielt und man hat dann keine Feldwahrnehmung. Man sieht einfach in das Nichts hinein, wenn man das Ganzfeld dann ordentlich macht. Und gut, ich habe einen sehr guten Job nach dem Studium bekommen bei Christian Bartenbach. Der war damals der führende Lichtplaner in Europa. Bin nach Österreich gezogen mit Familie und 3 Kindern. Das war alles gut. Solche Anwendungen waren natürlich eben halt nicht da. Also dieses abstrakte Wissen, was ich eben halt hatte über Bewusstsein, Aufmerksamkeitsprozesse, das war an sich in der Welt, wo Bartenbach arbeitete, nicht so sehr gefragt. Wir hatten damals die Probleme, dass Bildschirme entblendet werden mussten oder die Leuchten entblendet werden mussten, damit man auf Bildschirmen gucken kann. Und das war natürlich alles relativ weit weg. Und mich hat das immer interessiert, wie hell ist hell und wie nehmen wir eben halt wahr, wo ist das Bewusstsein beim Wahrnehmen? Also wenn man guckt, ist man ja ganz sicher, dass mein Bewusstsein jetzt bei Ihnen ist, weil Sie mir gegenüber sitzen. Wenn man träumt, ist es garantiert so, weil die Augen ja zu sind, dass das Bewusstsein dann irgendwo im Kopf ist. Und diese Ebene der Bewusstheit verschiebt sich. Und das kann man eben, wenn man Arbeitsplätze beleuchtet mit Bildschirmen damals, das kann man da nicht ausleben. Und Turrell selbst habe ich ja gar nicht als Künstler bewusst wahrgenommen. Ich habe einfach nur gewusst, der Jörg Zumthobel sammelt den. Und als dann das in Bregenz, das Kunsthaus Bregenz gemacht worden ist, hat er dort die erste Installation gemacht, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und auch mit Keith Sonnier hat er ja auch etwas gemacht. Und so ist man in diese Welt so ein bisschen eingetaucht. Und ich wusste eben halt relativ schnell immer, was die wollten. Also was die damit aussagen wollten, wie man damit umgehen muss, welche Fehler man nicht machen darf. Also ich bin ja kein Künstler. Wir hatten nur zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Wissen über aktuelle Lichttechnik, die eben halt so der Elektriker oder der Elektroinstallateur oder auch die Leuchtenfirmen eben nicht wussten.
James Turrell arbeitet ja ganz oft mit diesem Ganzfeldeffekt. Ja. Also das Verschwinden von Grenzen. Der Raum ist nicht mehr als Raum mit Geraden oder so erfahrbar. Was macht dieser Effekt mit dem Betrachter oder mit der Betrachterin?
Wir haben ja schon Erfahrungen gesammelt hier in Sindelfingen. Habe ich mit Professor Dr. Greule eine Arbeit gemacht beim Design Center von Renzo Piano. Dort haben wir eben halt eine Umgebung geschaffen in einem Innenraum von 5000 Quadratmetern Größe, dass ein Auto so dasteht, als wenn er draußen steht. Wir haben also einen künstlichen Horizont gebaut. Der Horizont hat sich dann auf dem Auto gespiegelt. Der Horizont muss immer auf Augenhöhe sein. Jeder Horizont ist auf Augenhöhe. Da kann ich auf der Zugspitze stehen, da kann ich an der Nordsee stehen. Der Himmel ist immer auf Augenhöhe. Unser Konstrukt von Umgebung ist an sich die Badewanne, in der wir stehen und wo wir auf den Baderand eben halt gucken. Und in dem Moment, erst wenn man eben halt mit einem Flugzeug die Stratosphäre verlässt, dann kehrt sich das um. Das hat James gewusst. Er ist Pilot, Air Force Pilot, und das hat er gewusst. Und einer meiner Opas hat das eben halt auch gewusst. weil er während des Krieges Messerschmitt geflogen ist, dieser Raketenjäger. Und dann habe ich mich doch schon immer für interessiert. Und dann diesen Kipppunkt, den muss man dann kriegen. Also wie groß, das war damals so die ersten Fragen, so Anfang der 2000er Jahre, wie groß muss ein Radius sein, damit ich ihn aus 6 Meter Entfernung nicht als Radius sehe, dass ich da einfach nur ein Loch sehe. Auch abstrakt, aber die Kunsthalle, das Kunstmuseum in Wolfsburg hatte 2009 dann eine Ausstellung, wo man ein Ganzfeld bauen wollte. Die Kunsthalle Wolfsburg ist riesengroß, die zu bespielen, da muss man schon mutig sein und auch arm darf man doch nicht sein. Da kam dann ein Ganzfeld rein, was 40 Meter lang ist, 18 Meter breit und 12 Meter hoch. Da gab es auch keine Firmen, die das konnten. Also die so ein Ding, so eine Rundung bauen konnten, gab es einfach nicht. Und damals war die Kunsthalle Wolfsburg, und ist sie immer noch, bekannt in Deutschland für ihre Wände. Das klingt jetzt auch so ein bisschen schräg, aber die konnten Wände bauen für Museen, die auf Rollen waren, die man schieben konnte. Und deren Museumsbauer haben dann dieses Ganzfeld mit diesen riesigen Radien eben halt gebaut. Das ist eben die Bedingung dafür, dass ich ins Nichts gucken kann. Ja. Und dieses Gigantische, das macht dann schon Riesenspaß. Und dann hatten wir damals ja auch nur die LEDs. Das ist ja nicht zu vergleichen mit denen, die wir heute haben. Wir hatten nur die bunten. Wir hatten Rot, Blau, Grün, ne? Weiß war ein Albtraum. Ne? Gelb war ein Albtraum. Also man konnte ein Pissgrün erzeugen oder ein Kotzgelb. Aber ein richtiges Gelb, wie Sie hier auf Ihren Sitzkissen haben, das ging nicht. Ne? Also konnte man Gelb schon mal streichen als Farbe. Und dann hat man eben die Geschwindigkeit, wie man LEDs steuern konnte. Man hatte damals 8-Bit-Technik. Man konnte 256 Schritte machen. Heute hat man 16-Bit-Technik, das sind 65.000 Schritte. Das Dimmen war ein Albtraum. Wenn man dann, James liebt ja die dunklen, die wenigen Intensitäten, da wird das Auge unheimlich sensibel, was Flimmern und Flackern angeht. Ja. Also, wenn man dann anfängt zu dimmen und dann kommt dieses, ja, dieses Flackern und das musste damals weggekriegt werden. Da haben wir damals so ein Team gehabt mit 6 Mann, die sich mit solchen Sachen einfach gut auskannten, die dann diese 16-Bit-Technik, ich will nicht sagen, erfunden haben, aber die haben die marktfähig gemacht, dass man sie in großen Shows eben halt zeigen konnte. Okay. Und da war kein Flicker mehr da. Und dann war der Künstler froh und ja, und alles, die Welt war gut.
Vielleicht noch mal gerade ein paar Fakten zu James Turrell. Er wurde im Mai 80 Jahre alt, studierte zunächst Psychologie und Mathematik, später Kunst. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wirft er Ihnen einen Plan hin und sagen, mach mal? Ja. Oder sind Sie bei der Entwicklung dabei und können sagen, die Idee wird nicht funktionieren?
Nein, das ist der Master und wir setzen das dann um. Das ist wirklich eine Zuarbeit. Das ist kein kreativer Austausch, nein.
Okay.
Also kreativer Austausch im technischen Sinne, aber nicht im künstlerischen Sinne.
Ja. Die Kunstwerke, die da entstehen, sind ja immateriell und dreidimensional und in gewisser Weise ja auch vergänglich. Also wenn jemand den Stecker zieht am Abend, wenn das Museum Feierabend macht, ist es aus. Ja. Aber das ist kein Problem für Sie?
Nein, das ist auch für James kein Problem. Das ist so, das ist dann eben nicht da. Wenn wir die Augen zumachen und schlafen, wissen wir ja auch, dass die Welt noch da ist, obwohl wir sie nicht mehr sehen. Das ist kein Problem.
Ich will noch auf ein anderes spektakuläres Beispiel Ihrer Zusammenarbeit kommen in Mannheim, da im Athenetrakt der Kunsthalle, der den alten Teil der Kunsthalle verbindet mit dem Neubau. Dort haben Sie eine Wandöffnung geschaffen, auf der präzise platzierte Leuchtdioden für den Betrachter und die Betrachterin über längere Zeit eine neue Wahrnehmungswelt erschaffen. Sie haben es eben schon mal angedeutet, aber wie funktioniert das genau für den Laien oder die Laien in dem Fall erklärt?
Ja gut, für den Laien erklärt. Also das, was man sieht, ist ja nicht mehr da. Das ist immer so. Ja. Also wir nehmen das, wir glauben zwar, wir leben hier und jetzt, aber tatsächlich ist ja die Welt, die wir jetzt sehen, schon seit 0,6, 0,8 Sekunden vorbei. Also unser Geist ist eben halt interpretativ. Das ist einfach eine Voraussetzung. Dann hat man in Mannheim diese 2 riesigen Löcher in der Wand, 8x8 Meter. Mit einer Gase, also nicht mit einer Folie, sondern mit einer Gase. Weil ein Auge macht sich nicht an einer Gase fest. Es will hindurchgucken und das gelingt dem Auge auch. Und dahinter sind dann diese Millionen von LEDs, die eben halt dann die Farbe eben halt machen. Die LEDs sind selbstkalibrierend, also dass man die stellen sich aufeinander ein, sodass man immer eine perfekte Gleichmäßigkeit hat. Also eine viel höhere Perfektion, als wenn eben halt ein Maler mit einem Pinsel eben halt eine Wand malt. Dann verändern sich die Bilder mit einer Trägheit, so mit einer Trägheit, die wie ähnlich beim, wenn wir auf eine Uhr gucken, die wir nicht sehen. Also wenn wir auf eine, ich habe eine analoge Uhr, wenn ich da jetzt drauf gucke, sehe ich nichts, dass sie sich bewegt. Und wenn ich nach 5 Minuten wieder drauf gucke, bin ich gewiss, sie hat sich bewegt. Und so ist unser Auge und unser Verstand immer in einer gewissen Zwanghaftigkeit der Realitätswahrnehmung. Und das ist äußerst anstrengend. Und es erzeugt dann auch irgendwann so ein Wegschiften, dass man also einfach dann sich in dem Bild dann verliert, weil man sich keine Hypothese bilden kann, die dann auch eintrifft. Das ist so eine, erfordert natürlich absolute technische Perfektion. Das kann man nicht irgendwo sich einen 5-Meter-Strip RGB eben halt holen. Das geht da nicht, weil der viel zu schlecht dimmt und viel zu wenig selektiert ist, was die LEDs angeht. Aber wenn man das so hinkriegt wie in Mannheim, dann kann man in so einem Raum stundenlang stehen und erlebt dann, dass vorne etwas passiert, was aber hinter mir, also in meinem Bewusstsein, Zustände auslöst. Und das ist bei jedem verschieden. Bei mir persönlich entsteht da nie Euphorie. Darum haben wir jetzt auch einen Wartungsauftrag bei der Kunsthalle Mannheim, weil ich einfach gut Fehler sehe. Also wenn da irgendwie mal so ein Zacken drin ist oder irgend so etwas, das kann ich. Aber ich bin eben nie begeistert, wenn ich so etwas sehe. Andere, wie vor 30 oder 40 Jahren, wie man dann so eine LSD-Tablette genommen hat. Und hat sich das wunderbar gefühlt. Und das macht die Kunst aus. Das macht auch die Spannung aus. Und das macht auch ihren Wert aus letztendlich, dass man, wenn man darüber spricht, dass ich in normalen Projekten, kann ich ja nicht mit solchen Beispielen ankommen. Aber ich kann zum Beispiel auch sehr, sehr gute Tipps geben, wie man eine Espresso-Abteilung in einem Warenhaus in München aufbaut.
Ja, was für die Kunst funktioniert, funktioniert in gewisser Weise dann auch andernorts.
Ja, also wir haben das Glück, ich meine, das gilt ja für alle Künstler, für die wir arbeiten, also dass wir an sich sehr perfekte Arbeit abliefern können. Mhm. Wir haben die Möglichkeiten, sehr, sehr gut zu arbeiten. Das hat man bei anderen Auftraggebern oft nicht. Da ist das Budget, Budget, Budget. Aber man kann trotzdem immer noch so eine Idee relativ weit tragen. Und dass man dann wirklich die Espresso-Maschine, dass sie dann wirklich so toll aussieht, dass man für eine Sekunde vergisst, dass sie 3.000 Euro kostet.
Aber können Sie noch durch die Welt gehen, ohne zu sehen, hier stimmt das Licht nicht?
Nein, kann man nicht. Hat aber auch Nacht, also auch Vorteile. Also ich gehe mit meiner Frau sehr gern einkaufen, weil ich auch immer was zu gucken habe. Mhm. Und man hat, und dank Handy kann man auch schnell mal ein Foto machen und sagen, okay, das merkst du dir mal. Es gibt ja auch vieles Gute, was von alleine entsteht.
James Sorrell will mit Ihrer Hilfe unsere Lichtwahrnehmung in Frage stellen. Warum? Was bezweckt er damit?
Gut, also Sorrell versucht ja, die Ebene zu finden, wo ich nur sehe. Also wo ich nur sehe und wo die Empfindung praktisch dann so da drüber läuft. Das ist also es ist praktisch die Ebene der Empfindung, die will er treffen. Und Das ist äußerst schwierig, weil die Empfindung nennt sich im Englischen Sensation. Also an jedes englische Kind weiß genau, dass Empfindung bewusstseinslos ist. Und Wahrnehmung ist im Englischen Perception. Da weiß auch jeder, das ist bewusstseinsgeleitet. Das ist im Deutschen eben nicht ganz so klar differenziert. Im angloamerikanischen Sprachraum haben dann auch noch den Vorteil, dass sie zwischen Color und Hue unterscheiden. Und das funktioniert im Deutschen nun gar nicht. Also ich habe ja Lehrauftrag an der TU Darmstadt, Masterstudenten in Architektur klar zu machen, was ist die Farbe im Topf und was ist die Farbe auf meiner Netzhaut. Das ist eine Frage für die ambitionierten 1-Plus-Kandidaten. Mhm. Die meisten wissen das nicht, die interessieren sich auch nicht dafür. Das sind darum gehe ich da auch so gerne hin.
Mhm. Er sagt auch, Light kills Light, also die Lichtquelle darf niemals zu sehen sein. Warum?
Nein, die Lichtquelle darf schon zu sehen sein. Ah. Sie darf nur nicht blenden. Also es gibt sehr viele Installationen, die haben eine Lichtlinie am Boden, die man sehr wohl sieht, aber die eben genau die Intensität hat, dass die Farbe kommt und geht, weil sie eben an sich zu schwach ist. Und was eben halt auch Toral sehr, sehr gut weiß, in welcher Intensität muss sie pulsen, damit der Farbeindruck entsteht, aber auch gleichzeitig wieder verschwindet. Also wenn ich jetzt hier, sind da so circa 40 Mann, wenn ich 40 blaue Eimer verteilen würde und wir würden die uns alle auf den Kopf setzen, wäre dieser blaue Eimer nach circa 20, 30 Sekunden farblos. Unser System adaptiert auf das Blau. Das Blau hat keine Information. Das Hirn weigert sich, diese Information weiter anzunehmen und blockt. Und wenn ich jetzt sagen, jetzt alle Augen zu, blauer Eimer weg und roten Eimer auf, dann wird das Rot, dieser rote Eimer eine Intensität haben, die Sie sich nicht vorstellen können von diesem blöden roten Eimer, der da vor Ihnen steht, weil eben die blauen Zapfen nicht mehr da sind, aber die roten praktisch äußerst verwundbar sind. Und dann kommt es eben halt zu Wahrnehmungserscheinungen, die eben halt toll sind.
Neben James Searle arbeiten Sie auch mit anderen Lichtkünstlern zusammen, wie zum Beispiel mit dem dänischen Künstler Olafur Eliasson. Nee,
das,
haben Sie
nee, das, ja gut, das,
in Mannheim auch
da muss ich mal ganz vorsichtig sein.
Also, zusammengearbeitet. Ja. Aber gibt es einen Künstler, mit dem Sie am liebsten oder den Sie am liebsten mögen in der Zusammenarbeit?
Nee. Also man kann von allen was lernen. Bei Olafur Eliasson, der hat ja eine Leuchte praktisch entwickelt in Starbrick. Und da haben wir eben halt das als Büro, muss man eben halt sagen, und nicht als verstanden, wie man mit dieser Leuchte umgehen kann. Also wir haben da 15, 20 Installationen mit so ein bisschen begleitet. Und das ist wirklich eine technische Aufgabenstellung. Das hat mit Psychologie und Kunst dann gar nichts zu tun. Das Ding ist da. Wir wissen, wie man damit umgeht. Wir wissen, wie man das aufhängen kann und wie viel Licht daraus kommt. Wir wissen, dass man da Notlicht einbauen kann, ist dann aber auch ganz wichtig, wie beim Ei zum Beispiel in Amsterdam. Da gibt es auch so eine Installation eben halt dabei. Das ist eine technische Geschichte. Der Entwurf kommt vom Künstler, der kommt vom Studio Eliasson und den setzen wir dann 1:1 um.
Trotzdem, Sie setzen die Entwürfe der Künstler um und die Namen der Künstler stehen dann da und Sie sind im Hintergrund im Endeffekt. Die Aufmerksamkeit streichen die Künstler ein. Ist das nicht ein bisschen ungerecht?
Nö. Nein, das ist okay. Das ist so, man muss ganz, ganz da anerkennen, dass ich habe eine sehr gute Vorstellungskraft, wie ein Raum beleuchtet sein wird, wenn er fertig ist. Ich habe auch die Gabe, den Leuten das so zu erklären, dass die mir glauben. Das ist eine Glaubenssache. Ich kann den Raum ja nicht mal zum Spaß für 2 Tage vorher beleuchten. Die Möglichkeiten werden einem nicht gelassen. Wir haben beim Diözesanmuseum in Freising eine Lichtdecke mit Brückner und Brückner-Architekten entwickelt, wo man einfach gar nicht merkt, dass das eine Lichtdecke ist. Die ist einfach nur Licht. Und das macht dann Spaß. Das ist dann eine Sache, die gibt es dann auch nicht so vorher. Und das macht dann wirklich tief Freude. Und dieses, also die Rolle des Künstlers, die akzeptiere ich voll und ganz. Da habe ich keinen Stress.
Sie haben es ja gemerkt, Herr Braun realisiert alle möglichen Projekte, alles, was mit Licht zu tun hat. Aber trotzdem haben Sie mal gesagt, dass die Arbeit mit Künstlern und mit Architekten Ihnen die liebste ist, weil das eben ja, das Kreative...
Das fordert einem am meisten. Also wir haben mal für Michael Pfeiffer ein Kunstwerk eben halt gemacht, wo 16 Großbildprojektionen, also Dias, 18x24, im Whitney Museum in New York gezeigt werden sollte. Also man kann dieses Kunstwerk von Michael Heitzer nur im Whitney Museum zeigen, was damals neu war, oder im LACMA eben halt in Los Angeles. Das ist wirklich dann so Glück, dass man dort den John Bauscher eben halt kannte, der für diese Installation verantwortlich ist und konnte dann eben halt da mitwirken. Und das erzähle ich auch immer ganz gern, weil vieles ist ein Zufall, macht auch einfach Spaß. Dann klingelt das Telefon, da ist das Museum Ludwig eben halt dran aus Köln. Man möge doch mal kommen, sie hätten einen Projektor von Michael Heitzer und der würde nicht funktionieren. Und dann fährt man eben halt dahin, lernt auch Frau Heitzer kennen und da wird auch über Geld dann praktisch gar nicht gesprochen. Das ist ja von uns nur 100 Kilometer entfernt. Das fährt man mit dem Zug. Und dann sieht man, dass in diesem Projektor von Heitzer, der aus den 60er Jahren ist, eben die Fresnel-Linse, das ist die gleiche Fresnel-Linse, die Menschen meiner Generation aus den Overhead-Projektoren kennen, die da so drin eben ist, dass sie falsch rum drin war. Dann holt die also die Fresnel-Linse raus, dreht die einmal um, baut die wieder rein und die Welt war wieder gut. Ich sage, und dann fährt man auch wieder heim.
Okay.
Und wenn man dann 2 Wochen später einen Anruf kriegt aus New York und soll im Auftrag vom LACMA dann, oder empfohlen vom LACMA in Los Angeles, dort eben halt mal gucken, ob die Projektoren alle funktionieren. Und man wird für 2 Wochen eingeladen nach New York. Ist das nicht dumm? Das macht dann auch Spaß. Und ist dann in so einem riesen Lagerhaus. Die Projektoren sind ja von der Bildfläche 30, 40, 50 Meter weg. Das muss man erstmal freiräumen, so drauf. Dann ist das sehr vergnüglich.
Sie haben es gesagt, Sie arbeiten auf der ganzen Welt. Auf Ihrer Homepage sieht man auch Australien, Amerika. Ja. Ich könnte mir vorstellen, Licht funktioniert nicht überall gleich,
nein,
oder?
Nein, da könnte ich jetzt noch eine abendfüllende Veranstaltung machen. Aber wir haben sehr viel für einen großen Handelskonzern in der Türkei gearbeitet. Wir haben dort mit amerikanischen Designern zusammen Oberlichter kreiert, in Gaziantep zum Beispiel. Und als wir zur Eröffnung gekommen sind, waren diese ganzen Oberlichter, Tagesoberlichter, Skylights, mit Teichfolie zu, weil der türkische Betreiber das unmöglich fand, dass man da so viel Tageslicht reinbringt. Und 50% unserer Leuchten waren einfach die Lampen rausgeschraubt.
Okay, also,
das ist von unserem Designer sich wenig übrig geblieben. Und ich bin dann auch zu dem Schluss gekommen, dass das Lichtdesign, wie wir eben halt arbeiten, irgendwo was zu tun hat mit den Breitengraden. Also die Menschen nehmen eben halt, je weiter sie nach Süden kommen, Licht immer undifferenzierter wahr. Es ist an sich eher ein Störfaktor. Man baut kleine Fenster, man weiß jeder, wer mal in Süditalien mal im Eissalon war, da sind fast blaue Leuchtstoffellampen an der Decke gnadenlos, und wenn davon 10 Stück 5 kaputt sind, ist auch noch gut. Macht eben halt nichts aus. Und je weiter man nach Norden kommt, umso sensibler wird man mit Licht. Und das hat auch seinen Grund, dass eben halt Arne Jacobsen die ersten Lampen erfunden hat und die ersten Leuchten erfunden hat. Diese Tannenzapfenleuchten eben, die systematisch das immer heller werdende Kunstlicht unseren Augen entblenden. Und das ist kein Zufall. Das ist so die, und darum halte ich mich jemand an dieses Hemisphären, wo man hell und dunkel noch hat, wo man auch eine Dämmerung noch hat. In Ländern, wo eben halt wenig Dämmerung ist, ist die Lichtsensibilität relativ klein.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Lichtplaner Thorsten Braun. Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, dass die LEDs natürlich sich verändert haben, dass man andere Möglichkeiten haben. Aber Ihr Beruf hat sich in all der Zeit ja enorm verändert. Wenn man bedenkt, die Technik, früher hatten wir Glühbirnen, ja, dann kam Neonlicht dazu, jetzt die LEDs in allen erdenklichen Farben. Das sind enorme Veränderungen, und das wird ja noch
die
weitergehen.
Die immer Spaß machen, muss man auch da sagen. Okay. Die nerven dann und wann. Nicht? Das ist so die, ne? Ich könnte dann und wann, dass alles ein bisschen langsamer wird. Tatsächlich kommt es darauf an, wie man arbeitet. Also wenn man Leuchtendesigner ist, wenn man mit Elektrik gern zu tun hat, wenn man mit Steuerung gern zu tun hat, wird die Welt immer komplizierter. Wir hatten schon immer einen anderen Ansatz. Wir wollten einfach nur gutes Licht machen. Und dass das Licht eben halt so funktioniert, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenkt. Also wir arbeiten sehr viel mit dem sogenannten Human-Centric Lighting jetzt. Und da sind sogar unsere Dienstleistungen eben halt gefragt. Also wir haben jetzt eine große Schule in Gießen, statten wir damit aus, dass sich das Kunstlicht über den Tag verändert und dadurch der Mensch in den Räumen tagesdicht adaptierter bleibt. Und wissenschaftliche Studien belegen das, und wir sind uns sicher, und die Betreiber der Schule dort auch, dass das die Schüler auch offener macht über den Tag hinaus. Und das ist so etwas, was wirklich spannend ist, weil das ist wirklich dann etwas, wo man als Psychologe mit Fug und Recht was zu sagen kann. Es ist technisch nicht unanspruchsvoll, aber es ist technisch keine Reise zum Mond, muss man ganz klar sagen. Das ist heute technisch eben halt machbar, und wenn man da eben die richtigen Parameter diskutieren kann, kann man viel Gutes tun.
Aber da kommt die Energiekrise, und wir sind angehalten, tagsüber das Licht auszumachen.
Machen wir in Gießen auch. Mittags wird dadurch das Licht ausgemacht. Mhm. Also dann wird also der Computer macht dann mittags das Licht eben mal aus, weil wir davon ausgehen, wir wissen das, das ist eine Ganztagsschule, die gehen dann zur Mensa und essen dort, und dann ist auch kein Licht. Also Lichtplaner heißt nicht, dass man ständig alles heller machen muss. Also wenn man da bewusst mit umgeht, also mit so einem Human-Centric Lighting, braucht man nicht mehr Energie als mit einer effizienten LED-Anlage, die das eben nicht hat, diesen Lichtfarbwechsel über den Tag. Und wenn man das schlau macht und bezieht das Tageslicht noch mit ein, und das wird oft vergessen, dass man das raumbezogen macht, liegen wir bei ca. 50-60% eines Energieverbrauches, die man normalerweise hätte, wenn man es nicht gemacht hat.
Wie halten Sie sich bei all diesen technischen Neuerungen auf dem Laufenden, Herr Braun?
Das ist gar nicht mal so schwer, weil in unserer Branche machen an sich alle größeren Firmen zur selben Zeit dieselben Entwicklungsschritte. Und wenn man das, ich bin jetzt 65, mache diesen Job seit 1985, 84, schon während des Studiums, da kennt man genug Leute, die einem dann auch helfen. Ich helfe ihnen ja auch. Und das ist so die. Also das ist nicht so schwer. Es ist einfach so, man muss eine gewisse Offenheit haben. Auch die wissen auch, dass ich kein Techniker bin. Ich kann so gerade noch erzählen, was ein fünfadriges und ein dreiadriges Kabel, was man wo braucht. Aber ich würde niemals einen Angaben zum Kabel machen. Das ist dann nicht so schwer, weil die Entwicklungen doch irgendwie absehbar sind.
Baustellen sind ja keine einfachen Orte. Nee. Da verzögert sich gerne mal was. Und Sie sind ja dann mit die Letzten, die dazukommen, um eine Lichtinstallation
wir sind immer die Letzten.
Also wie gehen Sie damit um, wenn da alle Pläne plötzlich über dem Haufen geworfen sind?
Wir haben noch niemals gegen einen Elektroplaner gewonnen. Also wenn das Budget zum Schluss knapp wurde, kamen immer solche Argumente, ja, wir brauchen die Klimaanlage, weil es ist noch keiner erdunkelt, aber schon viele erstickt.
Okay.
Also da sind wir die Schwächeren. Wir kriegen auch immer, wenn das Geld knapp wird auf der Baustelle, ist ja das Licht meistens noch nicht da. Wir müssen ganz oft eben halt dann Einsparungen machen. Das ist halt unser Schicksal. Und das, aber das bejammere ich nicht, das ändere ich ja dadurch auch nicht.
Zu Ihnen, Herr Braun, Sie stammen gebürtig aus Bremen und sind dann zum Psychologiestudium, verschlug es Sie nach Trier. Warum Psychologie? Was hat Sie daran gereizt?
In Bremen habe ich Abitur gemacht, habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei einem Zigarettenkonzern. Und mein Ziel war einfach immer so in die Schifffahrt hineinzugehen. Mein Onkel war Geschäftsführer einer Reederei, das hätte mir gefallen. Das war 1974, 75, 76, 77 fing ich Lehre an. Dann kam diese dumme Geschichte mit den Containern. Also Onkel Günther zeigte mir noch in Bremen dann so ein Containerding, was das für ein Quatsch wäre, was das für Platzverschwendung wäre, so ein Ding da so halb voll da auf Schiffen rumzutransportieren. Und er hat also damals Küstenmotorschifffahrt betrieben. Die Schiffe sind wie ein Bus in Hamburg losgefahren, dann nach Rotterdam, Antwerpen bis runter nach Tanger und wieder zurück. Also man konnte seinen VW Käfer in Bremen dann abgeben und der ist dann eben danach in Tanger wieder ausgeladen worden. Also von der Manpower her viele Leute, die sich Gedanken machten, welche Kiste kommt wann, wohin und sowas eben halt. Und als ich dann mit meiner Lehre fertig war, gab es die Reederei nicht mehr. Das war Schicksal. Und dann habe ich halt überlegt, was machst du jetzt? Und dann, ich habe es an sich nicht so mit dem Militär, aber gut, damals gab es doch die Wehrpflicht und da bin ich halt 2 Jahre dorthin gegangen. Weil ich einfach sagte, gut, du kennst den Kompanietruppführer, du kennst den Hauptmann von der SPD, das ist alles gut, da kommst du mit zurecht. Bin in eine Ausbildungskompanie gekommen und das war gar nicht schlecht. Das war so eine gute Zeit. Und da habe ich eben halt nebenbei dann die Bataillonsbibliothek geführt und da hatten sie so 2, 3 Psychologiebücher. Also es war eine Kampfkompanie, also die Bibliothek war übersichtlich, kann man sagen. Das ist so die, ne? Und da hatten sie eben von Le Bon die Psychologie der Massen da eben halt liegen. Und da habe ich mich dann 2-mal die Woche damit beschäftigt, während meiner Öffnungszeiten, wo nie jemand kam. Aber okay, das ist wieder gar nicht schlecht. Also Kaufmann wollte ich nicht wieder werden. Und dann habe ich mich bei der ZVS eben halt beworben und habe ich dann einen Brief bekommen aus Dortmund, dass ich in Trier studierte. Mein Freund Ralf, der sagte dann, das ist doch gleich unter Köln, da fahren wir mal hin und gucken uns das an. Und es ist ja wirklich eine hübsche Stadt. Es ist wirklich eine hübsche Stadt für einen Bremer, schon fast Süditalien. Das ist, und ich habe das auch nie bereut. Ich habe meine Frau dort kennengelernt. Ich habe dort 8 Jahre lang begeistert studiert.
Sie haben sich da wohlgefühlt.
Ich habe mich da wohlgefühlt. Nein, es kam dort auf 13 Studenten kam eine Lehrkraft. Das ist also
paradiesische Zustände.
Also auch in Doppelkopfrunden von Lehrkräften wurden Psychologiestudenten wie ich gesucht. Ich sage, das ist so das war einfach eine richtig Bombenzeit. Auch das war richtig gut.
War Trier lichttechnisch interessant?
Nein, war gar nichts. Da habe ich mich auch nicht dafür interessiert.
Ah ja. Und das Licht kam dann bei Ihrer Diplomarbeit?
Oder? Das kam dann,
weil ich Psychologie
geschrieben habe. Also am Tag, wo Tschernobyl explodiert ist, habe ich Christian Bartenbach kennengelernt, weil ich dort für den Gerald Radelt Dias geschoben habe auf so einem Kongress. Also er hat mir sein Labor gezeigt und das ist an sich etwas, das fand ich toll, da wäre ich selbst noch nicht drauf gekommen, muss man ganz klar sagen. Also auch Bartenbach ist ja wahrnehmungspsychologisch orientiert und wir haben im Studium in Wahrnehmungspsychologie, das ist ja ein Teil der kognitiven Psychologie, darf man nicht vergessen, da habe ich 8 Vertiefungen gehabt und da kannten wir uns wirklich mit aus. Also wir haben auch jetzt Rüstungskonzerne beraten, als sie ihre ersten automatischen Drehbänke kriegten. Das Wort CNC gab es noch damals gar nicht. Wie man damit umgehen muss, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Es sind ja Standbilder in einem entstanden. Man dachte, die Maschine steht still, obwohl sie sich mit 15.000 Touren drehte. Und das sind so Sachen, das war damals richtige Grundlagenforschung und das war mehr als spannend. Das war richtig gut.
Und da haben Sie das Licht entdeckt, sozusagen.
Da wusste ich, wie wichtig das Licht ist. Mhm. Das sind so Sachen, Licht ist da ja praktisch der Ursprung der Information. Das ist der Informationsträger.
Dann sind Sie aber erstmal ins Ausland gegangen. Sie haben es vorhin kurz angedeutet.
Nach Österreich,
genau. Ja. Man muss ja als Lichtplaner sicherlich viel auch von Elektrik verstehen. Nee,
braucht man nicht. Nein, man muss natürlich nur sehen, dass man jemanden kennt, dem man vertrauen kann. Mhm. Das reicht vollkommen. Also man muss von Elektrik nichts verstehen. Das ist sogar eher schädlich.
Okay.
Man macht es dann komplizierter, als es oft ist. Das ist so ich kann da nur jedem empfehlen, es sind ja sehr viele erfolgreiche Frauen auch bei uns in der Branche, dass man einfach ein gewisses Verständnis dafür entwickelt, was man kann. Und dass man aber auch genau weiß, was man eben halt nicht kann. Und wo man sich dann eben halt Hilfe holt oder Hilfe hat. Das ist noch besser.
Dann sind Sie zurück nach Deutschland gekommen und haben sich da mit zwei Weggefährten selbstständig gemacht. Ja. Das war Anfang der 90er Jahre. Ja. Warum?
Ich wäre blöd gewesen, wenn ich anders gemacht hätte. Wir haben dann mit Citerio Leuchten entwickelt für Vitra Möbelsysteme. Und das war fachlich einfach. Man musste eben nur wissen, wie es geht. Und das war ein wunderbarer Einstieg in die Selbstständigkeit. Also man hat regelmäßig Geld bekommen. Das war meiner Frau eben halt wichtig. Die Produkte sind zum Teil 20 Jahre lang produziert worden. Im Nachhinein hätte man lieber doch Tantiemen vielleicht nehmen sollen, aber das wusste man vorher nicht. Aber das war wirklich, also was Ergonomie angeht, was Design angeht, war Vitra Anfang der 90er Jahre, sind sie an sich immer noch ganz, ganz, ganz weit vorne, auch was Ökologie angeht. Und das war eine Gnade.
So wann haben die Künstler Sie dann entdeckt? Wann ist die Kunst dazu gekommen?
Das ist an sich gekommen so Mitte der 95er Jahre. Also dass man den einen oder anderen Menschen kennenlernte, der mit Licht was machen wollte. Und so hat man dann Berühmte und weniger Berühmte eben halt kennengelernt und hat mit denen einfach auch viel ausprobiert und gebastelt. Und dieses Basteln machen wir an sich auch immer noch, dass wir auch versuchen, diese Lichtkunstwerke, die wir eben halt haben, möglichst lange haltbar zu machen. Das ist eine Aufgabe, die nicht so leicht ist.
Ja, wie gelingt das?
Das ist immer das, an sich immer dasselbe. Erstmal muss man jemanden haben, der ein Problem hat. Sonst braucht man das nicht anzufangen. Dann muss man einfach sehen, was kann ich dazu beitragen? Und bleiben wir bei diesen Leuchten, diesen Starbrick, diese Konzeptleuchte von Iliasan, dass man einfach dann versucht, verschiedene Kunden, die wir ja alle kennen, die auch jetzt alle die gleichen Probleme haben. Die Leuchten sind jetzt 10 Jahre alt, die haben ihre 60.000, 70.000 Stunden Lebensdauer erreicht. Sie sind erwartbar kaputt und dass man dann Sanierungskonzepte dafür anbietet und sich dann einfach auch Mühe gibt. Das ist nachher, es kostet einfach Aufwand, weil es ist oft keiner mehr da, der das damals installiert hat. Und das muss man sich dann so ein bisschen erarbeiten.
Das müsste man eigentlich von Anfang an mitbedenken, dass die Haltbarkeit natürlich endlich ist.
Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das liegt aber nicht an uns. Das liegt oft an den Auftraggebern eben halt auch, dass sie einfach denken, das hält ewig. Aber das denke ich ja auch, wenn ich ein Auto kaufe.
Ja. Was machen Sie, Thorsten Braun, wenn Sie nicht Lichtobjekte planen?
Ich gehe ganz gern angeln. Das ist so und sonst mache ich an sich nichts Besonderes. Angeln, ja, würde ich mal sagen. Spazieren gehen tue ich gern, ein bisschen gärtnern.
Mhm. Wir haben es ja eingangs auch schon mal besprochen. Licht kann nur sein, wo es auch dunkel ist. Die Welt wird aber immer heller. Ist das ein Problem?
Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Das ist auch eine riesen Ressourcenverschwendung. Das ist so, wenn man jetzt so Städte wie Tokio sieht, da wird man ja verrückt. Und die chinesischen Städte, da kenne ich nur Shanghai. Ich finde es da unerträglich vom Licht her eben halt. Nicht? Das ist so man muss das einfach sehen, als man das sorgsam mit umgeht. Und das Licht wirklich nur zum Gucken nimmt, nicht? Und nicht zur Selbstdarstellung. Aber da gibt es ja schon, da hat schon Albert Speer seine Probleme mit gehabt.
Sie haben das vorhin angesprochen, das ist auch eine Mentalitätsfrage, oder? Wie Lichtempfindung ist,
ja,
ist
ja
wie,
jeder anders.
Kultur.
Jede Kultur, auch jeder Mensch selbst. Das ist so, ein Bläuäugiger braucht weniger Licht als ein Dunkeläugiger. Das ist eben nun mal so. Und das muss man auch zulassen. Es gibt Leute, die sind sehr empfindlich, was Frequenzen angeht, welche sind es nicht. Was mir wichtig ist, wenn jemand sagt, ich bin geblendet, dass er dann auch geblendet ist, dass man es akzeptieren muss, dass man dem nicht einen 12-seitigen Aufsatz darlegen muss, dass er gar nicht geblendet sein kann. Und da gibt es doch viel zu tun. Also nehmen wir hier, auch hier haben wir Halogenscheinwerfer, die nicht nur Licht geben, sondern an sich in erster Linie eine Heizung sind.
Man merkt, dass hier ist warm hier oben. Ja. James Turrell spricht davon, dass er mit Licht malt, wie ein Maler mit Pinsel und Farbe. Trifft es das? Also kann man das vergleichen, Herr Braun?
Das weiß ich nicht. Also ich kann nicht mit Licht malen. Also James hat ja sehr viele Objekte, seine Tall Glass Serien, wo eben halt verschiedene Farben dargestellt sind und die sind ganz, ganz fantastisch. Aber ich würde es eben nicht malen nennen, ich würde es eher darstellen nennen. Das ist so, weil malen ist für mich immer etwas Festes, was bleibt. Und das ist ja etwas, was eben halt da ist. Und die Kunst ist eben halt dann auch wieder weg, wenn das Bild sich ändert. Das ist so. Aber wenn er das so sieht.
Das hat auch noch eine religiöse Komponente stark bei ihm.
Ne? Das ist ja, ich meine, er ist Quäker und er nimmt das auch sehr ernst. Und ich bin in meinem Evangelium und ich nehme das nicht so ernst.
Ist Dunkelheit für Sie beängstigend?
Nein, ist für keinen beängstigend. Also es ist so, wir haben für einen Scheinwerferhersteller für Autos meine Studie gemacht. Angst auslösen ist das, wenn ich vor dem Auto blende und hinter dem Auto, also hinter dem Scheinwerfer, ist es finster. Also Dunkelheit ist prinzipiell nichts Schlimmes. Das kann jeder von uns aushalten. Finsternis, das ist das Problem. Finsternis ist der Zustand, dass eine Information da ist, die ich aber nicht sehen kann. Und die Information kann feindselig sein. Das kann beim Auto kann das der Felsblock sein, der hinter dem Scheinwerferkegel vielleicht liegt, den ich aber nicht sehe, weil der Scheinwerfer so blendet. Und das ist das Problem. Schwarz ist eben schwarz. Wenn es schwarz finster wäre, ist das schlecht. Das ist so das ist aber auch in der Psychologie relativ einfach. Es ist einfach zu beschreiben. Also Dunkelheit macht nichts, solange man das Gefühl hat, man sieht alles. Und da sage ich den Studenten immer, sollen sich vorstellen, in ihrer WG haben sie einen Keller. Sie gehen unter den Keller, Fahrräder, Altlast, steht da zum Messen rum. Man sagt, macht das Licht aus und dann merken die sofort, es ist finster. Weil sie stolpern sie über ihre Räder, fallen über die Flaschen, weil sie nicht richtig aufgeräumt haben. Ich sage, und das ist so, und wenn sie aufgeräumt hätten, wäre es eben halt nur dunkel.
Ja, ja. Wo wird sich die Lichtkunst weiterhin entwickeln? Was ist da noch so drin und möglich?
Das weiß ich nicht. Das ist etwas, wir merken, dass die Leute immer feinsinniger werden und immer anspruchsvoller werden, was das Sehen angeht. Das weiß jeder, der soll sich mal vor dem Fernseher setzen, den er vor 10 Jahren noch ganz toll gefunden hat, wie schlecht er den heutzutage findet. Also das ist eine kollektive Entwicklung, dass wir immer mehr sehen wollen. Und da tut sich Lichtkunst schwer, dann mitzuhalten, weil es doch viel einfacher ist, Fernsehen zu gucken, als sich jetzt in ein Ganzfeld hineinzubegeben und auf innere Stimmen zu warten und auf innere Wahrnehmungen zu warten. Also da bin ich mal gespannt.
Weil der Betrachter, die Betrachterin selbst was tun muss.
Genau.
Also man muss nicht nur konsumieren, sondern
man muss sich einbringen. Ja. Es wäre viel einfacher, sich vor einen 165er Bildschirm zu setzen und gut ist. Nicht? Das ist so sieht man ja auch, dass viele Dinge im Fernsehen auch immer schlichter werden, vom Inhalt her. Und dass die Leute es trotzdem gucken.
Gibt es so ein Lieblingsprojekt, ein Lieblingsding, das Sie noch gerne realisieren würden?
Nö. Ich will jetzt noch so 2, 3 Jahre, 4 Jahre so ein bisschen arbeiten oder auch normal arbeiten. Uns ist kein Auftrag zu klein, sagen wir immer. Das klingt so ein bisschen reißerisch, aber nur aus diesen kleinen Dingen entsteht auch was Größeres letztendlich immer eben. Also wir haben die Gelegenheit in Bremen, so ein ganzes, die Überseestadt, also das ist ein ganzes Wohnquartier, Viertel mit Eventhalle und was weiß ich, lichttechnisch mit zu gestalten und zu begleiten. Das soll noch 12 Jahre lang eben halt, wird es noch dauern, bis es dann so fertig ist. Da bin ich mal gespannt. Von daher freue ich mich auch darauf.
Mhm. Ich meine, James Turrell ist natürlich einer der ganz Großen der Lichtkunstszene, aber gäbe es noch einen anderen Künstler, über dessen Anruf Sie sich freuen würden?
Nö. Nö. Nein, das ist so. Eine andere gibt es da nicht. Der ist der Meister aller Klassen, muss man ganz klar sagen, weil er auch ein guter Typ ist. Das muss man ganz klar sagen. Man ist gern mit ihm zusammen, man arbeitet gern für ihn. Das ist so eine Sache. Und früher war es natürlich toll, vor Corona war man oft in Amerika deswegen eben halt. Und das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen anders geworden. Das macht es auch nicht schöner.
Aber kommt wieder. Corona haben
das wir. Weiß ich eben halt nicht. Also die meisten Auftraggeber tun sich jetzt sehr, sehr schwer, Budgets für Reisen zum Beispiel rauszuholen. Die wollen alles per Video machen. Und das funktioniert bei Lichtkunst eben halt nicht. Das Video ist ja eine Interpretation von dem, was tatsächlich da ist.
Absolut.
Ich sage, das ist der falsche Weg. Also den möchte ich nicht erleben, sage ich mal so.
Ja, weil um den Raum mit Licht gestalten zu können.
Ja, muss ja auch den ganzen Raum sehen.
Müssen Sie den Raum ja kennen.
Ja, ich sage, und diese ganzen 2D, diese Mickey-Mäuse da vor dir, das ist ja das macht ja keinen Spaß. Also das ist so, das ist zwar bequem, aber Spaß machst du da nicht.
Thorsten Braun, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja. Schönen Dank.
Alles Gute Ihnen.
Danke,
Ihnen auch. Ja, und Ihnen ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.